SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Nell Sink, vielen Dank, dass Sie heute Gast sind in Literatur im Römer. Ganz vielen Dank und herzlich willkommen mit Ihrem neuen Roman Das hohe Lied der Liebe.
Der Liebe? Der Liebe, woher haben Sie das denn?
Nein, das heißt natürlich Das hohe Lied, aber wenn man den Roman ganz bis zum Schluss liest, habe ich den Eindruck, jetzt machen wir ja ganz andere Geschichten, als ich mir das gedacht habe, aber es ist wunderbar, dass eigentlich, wie Sie schreiben, man sagen muss, wenn es wirklich die Liebe so gibt, so, dass man das so hinkriegt, dass dann die Welt sich verändern würde. Denn was Sie schreiben und was Sie über Amerika schreiben, die Analysen, die Sie schreiben, die sind mit viel Humor geschrieben, die sind mit viel auch bitteren Erkenntnissen und Erfahrungen der Menschen gepaart. Und der Humor ist immer wunderbar da drin, weil sonst, glaube ich, wird es schwer erträglich. Vor allen Dingen muss man manchmal lachen, weil man sagt, warum halten die einfach immer an diesem blöden Verhalten fest? Es gibt doch andere Alternativen, es ist nicht alternativlos. Deswegen ist mir dieser Lapsus passiert, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich gesagt habe, das hohe Lied der Liebe. Irgendwie finde ich es auch ganz schön.
Ja, ja, es heißt das hohe Lied, aber ich meine, die Liebe ist, das kommt so selten vor eigentlich, dass man das kaum in einen Roman mit draufnehmen kann, das wäre unrealistisch, da zu viel Liebe drin zu haben.
Ja, das ist richtig, aber die Analysen, die Sie haben ja etwas gemacht, was Ihre Freunde immer gesagt haben, wenn der Präsident wird, dann wandern wir aus. Wenn der Präsident wird, wandern wir aus. Wenn der Präsident wird, wandern Sie aus.
Das stimmt, seit 40 Jahren schon. Ne,
die sind immer noch da. Die Einzige, die es wirklich gemacht hat, sind Sie. Und dann sind Sie nach Deutschland gegangen, sind nach Tübingen gegangen, haben dort dann auch, also Sie haben einen Abschluss in Amerika gemacht, Sie haben dann nach Tübingen gegangen, haben da studiert, haben dann noch promoviert dabei. Ja, seit langer Zeit sind Sie in Deutschland und jetzt wohnen Sie seit ungefähr 7 Jahren, glaube ich, in der Nähe von Berlin.
Ja, seit 7 Jahren in Bad Belzig, aber ich bin im Jahr 2000, also vor 20 Jahren, nach Deutschland gezogen.
Ja, wenn man das so in der Vergangenheit sieht, die 20 Jahre, ich meine, dass Sie das wirklich wahrgemacht haben, aus dann ausgewandert sind, ich glaube, Sie bereuen das nicht, ne?
Wirklich nicht, weil das Leben in Armut ist in den USA einfach extrem schwer. Es ist ein bisschen leichter geworden mit diesem Obamacare. Also jetzt kann man immerhin eine Krankenversicherung bekommen.
Noch.
Unter Umständen. Noch. Nee. Gerade noch. Aber vor 20 Jahren, also eigentlich bin ich vor 23 Jahren ausgewandert. Ich bin von Philadelphia nach Tel Aviv und dann nach Tübingen als Kontrastprogramm. Ich wollte die Sonne nicht mehr sehen.
Ja gut, heute regnet's. 500 Seiten hat der Roman, das hohe Lied. Es ist eigentlich von Roman zu Roman immer dicker geworden, was mir ja gefällt, weil ich immer mehr erfahre über Amerika. Wie kommt das, dass das immer mehr Seiten werden?
Das ist einfach Übungssache. Ich meine, als ich meine Dissertation geschrieben habe damals, so was 2008 oder so, da hatte ich Novellen geschrieben und bei der Diss so knapp 100 Seiten mit Mühe und Not. Aber das reicht nicht für einen Roman, also muss man sich ein bisschen zwingen, diese 200 Seiten zu machen. Und dann fragt man sich einfach, könnte ich das noch länger machen? Mir ist immer wieder gesagt worden, von meiner Agentin zum Beispiel, dass die Menschen gerne so einen Backstein kaufen, die wollen Papier für ihr Geld. Und das, ich wollte Ihnen entgegenkommen.
Da kann sie vielleicht recht haben, weil es gibt so viele dicke Bücher in letzter Zeit, da bist du echt von Socken. Also das ist schon wahr, das
stimmt. Ich meine, die Gattung, die sich am allerbesten verkauft, zumindest in den USA, nennt sich sogar, oder wird genannt, Fat Fantasy. Das heißt, es sind Fantasy-Romane, die richtig so 6 Zentimeter haben oder so, die einfach endlos lang sind. Die ganz dicken Fantasy-Romane.
Und die verkaufen sich da wirklich gut und werden dann auch wahrscheinlich gelesen. Sonst
das ist wie bei einer Fernsehserie. Man kann sich einfach drin vertiefen. Man hat die Zeit, damit Wochen zu verbringen mit dem Buch.
Mhm.
Ja. Und also deswegen darf man auch ein bisschen länger schreiben.
Ja, und ich meine, bei Ihren Übungen wird es nicht mehr lange gehen. Dann wird es eine ganze Serie geben, nehme ich mal an. Gell? Sie wohnen in einem Zimmer in Bad Belzig.
Ja,
habe ich jemandem erzählt. Er hat gesagt, guck mal, die braucht nichts anderes. Sie ist toll, die ist nur konzentriert aufs Schreiben. Das finde ich, das war ein Kompliment.
Ja.
Gut, okay, gut. Also Sie sagen auch jetzt nichts dagegen.
Ich meine, mehr zu konsumieren wäre doch absurd. Bloß weil man mehr Einkommen hat, mehr konsumieren. Wieso denn? Also wenn ich mehr Zimmer hätte, müsste ich viel mehr Staub saugen.
In das Hohelied erzählen Sie eine Familiengeschichte über drei Generationen. Und das beginnt eigentlich Ende der 80er Jahre, dann der zweite Golfkrieg 1990, der 11. September, der Börsencrash. Alles das ist da bis zur Präsidentschaft von Donald Trump.
Ja.
Ist für Sie diese Zeit eine, die mit Ende der 80er Jahre eigentlich das langsam deutlich wurde, das verschwand, diese Zeit der Experimentellen, also Hippie-Zeit oder sonst, alles das, was so ein bisschen Aufbruch war, dass das immer mehr verschwand, dass die Sicherheit, die wir in der Welt meinten zu haben, in der Nachkriegszeit, sagen wir mal ab der 50er, 60er Jahre, Ende der 50er, 60er, 70er Jahre, dass die immer mehr bröckelte?
Also es kann damit zusammenhängen, also hier war das Babyboom ein bisschen später, aber ich bin 64 geboren und das heißt in 1980, das war ungefähr die Zeit, als die Hauptjahrgänge der Babyboom, die waren halt durch die Gesellschaft gegangen wie ein Klotz und haben einfach alles platt gewälzt. Also es gab kaum noch Arbeit, es gab kaum noch Wohnungen. Alles, was billig und einfach gewesen war für diese Generation, die es sehr leicht hatte, im Prinzip, das war dann alles vorbei. Und gleichzeitig wurde Ronald Reagan dann gewählt und die Gesellschaft rückte nach rechts. Um 1990 kam natürlich der Fall der Mauer und damit hatte man gedacht, dass es eine Friedensdividende geben würde, dass auf einmal alles wieder frei wird. Dass, weil wir nicht mehr so viel Geld für Atombomben ausgeben, haben wir vielleicht Geld für ein paar Kunstprojekte oder Förderung für die Künste oder sowas. Aber es kam natürlich anders.
Ja, diese drei Generationen, Sie schreiben über das Trio Pam und Ihren Partner Daniel und über den Joe, der im Williams-Syndrom, ich weiß nicht sagen kann, leidet. Ich meine, irgendwie hat er ja eine Menge damit geschafft.
Ja.
Also die sind musikalisch, die haben einen Herzfehler, sie exponieren sich in der Gesellschaft, sie erzählen ständig Geschichten.
Sind extrovertiert und glücklich.
Ja,
und
also eigentlich geht's denen,
Leiden ist was anderes.
Eigentlich geht es denen gut. Und die haben eine Band gegründet und diese Band war also ganz schrecklich. Also das haben selbst die beiden gemerkt, Pam und Daniel.
Pam und Daniel sind keine Musiker.
Nein, überhaupt nicht. Nee. Aber Joe, ja. Joe war wirklich einer. Und der hat etwas geschafft. Mit einem Hit wurde der zum Megastar. Starb allerdings am 11. September 2001. Jetzt wollen wir gar nicht sagen, warum und weshalb und so weiter. Das wird viel zu viel. Aber der starb und Pam und Daniel hatten aber schon eine Tochter in der Zeit. Was interessant ist, dass sowohl Pam, als sie schwanger war, es war die Überlegung, treibe ich ab oder treibe ich nicht ab. Es kommt nicht dazu. Genauso, also Flora heißt die Tochter. Dann geht es genauso, Flora wird irgendwann schwanger.
Ja.
Und auch da ist die Frage, soll ich oder soll ich nicht oder so weiter. Und sie macht es nicht.
Ja, die Frage stellt sich in der heutigen Zeit wirklich für jede. Also manche tun so überrascht von einer Schwangerschaft und sagen, ach ja, jetzt bin ich schwanger, jetzt kriege ich ein Baby und das schon nach 2 Tagen. Aber eigentlich hat jede Frau da eine Entscheidung getroffen.
Ja, und das Interessante ist ja, dass die schwanger wird von einem Wahlkampfstrategen, der eigentlich bei Hillary Clinton in das Team rein will.
Ja.
Das gelingt ihm aber nicht. Aber ich finde diese Stelle, in der er sagt, was die eigentlich machen müssten, um gegen Trump zu gewinnen, das haut einen wirklich den Boden unter den Füßen weg. Würden Sie die Stelle mal eben lesen? Wären Sie so lieb?
Gerne, gerne. Also der Bull, so heißt diese Figur, der ist zum Wahlkampfteam von Hillary gegangen, frühmorgens, um so ein PowerPoint zu zeigen. Also PowerPoint hat er schon gezeigt. Die stellvertretende Wahlkampfmanagerin schien sich unwohl zu fühlen. Sie sagte, also Bull, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Nach all dem? Sie war sauer, weil sie ihm eingeladen hatte. Ich glaube nicht, dass wir die notwendigen Fakten haben, um eine Strategie zu entwickeln, ihn zu Fall zu bringen. Ich bitte Sie, Ihre Ausgaben neu zuzuweisen. Nicht für Werbung, sondern für Recherchen. Ich sage, denken Sie nicht wahlkampfstrategisch. Machen Sie ihn einfach fertig. Na, zeig uns, was du hast. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe einen Spot, den ich Ihnen zeigen kann. Moment. Aber was sie wirklich brauchen, sind Cyberhacker. Sie müssen einen Botschafter für WikiLeaks ernennen. Sie müssen sich an Edward Snowden ranschmeißen, um zu erfahren, ob er etwas in der Hand hat. Bieten Sie umgehend Julian Assange einen Job in der neuen Regierung an. Das ist der beste Rat, den ich Ihnen geben kann. Ich flehe Sie an. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. So, so, sagte die stellvertretende Wahlkampfmanagerin. Ein skeptisches Flüstern erfüllte den Raum. Der Social-Media-Zar witzelte, er würde gern Botschafter bei WikiLeaks werden. Er klang wie ein Zwischenrufer im Comedy-Club. Bull ignorierte ihn. Ein typischer negativer Spot, fuhr er fort, ist so negativ, wie er sein muss, um zu verhindern, dass die positiven Spots des Gegners ankommen. Wie ein Mückenspray, das den Gegner vom eigenen Kandidaten abhält. Man darf es nicht übertreiben, denn das ist ein Nervengift, das den gesamten Organismus schwächt und am Ende zahlt man den Preis bei der Wahlbeteiligung. Aber noch so viel Mückenspray wird uns nicht gegen dieses Wiesel helfen. Wir müssen ihm das Rückgrat brechen. Sein Publikum sah ihn zunehmend beunruhigt an. Was ich damit meine? Die Demokraten hassen Trump bereits. Er muss also bei Dingen erwischt werden, die kein Republikaner tolerieren würde. Sind wir uns darüber einig? Ein zögerliches Nicken. Welche Dinge könnten das sein? Wir haben bei den Vorwahlen gesehen, dass Republikaner ihm alles Mögliche verzeihen, was er getan hat. Fremdgehen, Steuerhinterziehung, Rassismus, Lügen, Grabschereien. Analphabetismus und Inkohärenz, rief die Leitung Kommunikation. Bull schüttelte den Kopf. Das ist kein Makel. Genauso die Sachen, die er vorhat, Kohle, Atomwaffen, das Zuchthaus, die Armen wegsperren, wen interessiert das? Keinen. Also müssen wir uns fragen, ob sie etwas nicht tolerieren werden, was er nicht tut. Es muss was Schlimmes sein. Er ist Teflon, er ist Kevlar, aber Asbest ist er nicht. Der Kampagnensprecher sagte, Moment mal, machen wir mit Ihnen gemeinsame Sache? Sitzen wir überhaupt noch im selben Raum? Nein, sagte Bull. Ich sage nicht, dass irgendjemand von Ihnen irgendetwas mit dem Spot zu tun hatte, den ich Ihnen gleich zeigen werde. Schon gar nicht, dass Sie dafür bezahlt haben. Diesen Spot hat Citizens United bezahlt. Er meinte die Supreme Court-Entscheidung, die die Beschränkungen für anonyme Wahlkampfspenden aufgehoben hatte. Ich bin nicht Hillary Clinton und ich habe diese Wahlwerbung nicht freigegeben. Ich präsentiere Ihnen 15 Sekunden Pädophilie.
Dankeschön. Wir hätten die Demokraten mal auf ihn gehört. Ich glaube, dann wäre diese Wahl anders gegangen. Dieser Roman ist wirklich, also ich finde, was Sie können ist, und was Sie machen, nicht was Sie können, was Sie machen, ist Geschichte in Belletristik zu erzählen. Und das bringt natürlich diese ganzen Sachen entschieden näher, als wenn man sie in einem Sachbuch liest. Und das macht einfach das Ganze spannend und es ist ein Vergnügen auf der einen Seite, andererseits ist man erschrocken, wenn man es gelesen hat. Ich danke Ihnen für diesen Roman, das Hohe Lied.
Danke.
Und ich freue mich auf den nächsten, der möglicherweise 620 Seiten hat, keine Ahnung.
Nein, das wird ganz kurz.
Ah, gut, okay. Ich freue mich und ich danke, dass Sie Gast bei uns waren. Ganz vielen Dank, Nell Zink. Dankeschön.
Danke.